Clubcast, der Podcast der Marketingclubs. Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die Praxis. Mit dem ISM-Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen. Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heschoppe Süß-Sauer pur. Heute am Mikro für euch
Rebecca
und Anne. Und damit auch ein Hallo an unseren heutigen Gast Magdalena Pusch. Sie ist Gründerin und CMO des Media-Tech-Startups Framen. Wenn man Magdalena Pusch googelt, dann erscheinen Begriffe wie Silicon Valley, Google, Startup, erfolgreiche Karrierefrau, Top 40 unter 40 im Horizont und viele andere Sachen. Eine Jungunternehmerin, wie sie im Buche steht. Kürzlich gelang ihr der Exit mit Framen an den Mediakonzern Axel Springer. Vorherige Investoren waren unter anderem Softbank. Mittlerweile ist Framen, das Unternehmen, in über 22 Ländern aktiv. Wir werden später darüber reden. Und revolutioniert dabei gerade die globale TV-Welt und gibt Marken kontextuellen Zugang zu ihrer Zielgruppe für Marketingkampagnen. Was das heißt, darauf gehen wir ein. Ihr erstes Startup hat sie im Silicon Valley gegründet, danach für Google gearbeitet und sie setzt sich auch für junge Gründerinnen in Schulen und Unis ein und wurde 2020 mit dem Better Future Female Founders Award ausgezeichnet. Da kann ich nur sagen, liebe Magdalena, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
Vielen, vielen Dank.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Wir freuen uns sehr. Und lass uns doch gerne einfach mal ein bisschen zurückgehen in deiner Historie. Zum Einstieg die wichtigste Frage, aber zuerst natürlich zu unseren Getränken. So heißt ja unser Podcast. Heschoppe, süß-sauer pur. Was kommt bei dir ins Glas?
Ganz klar sauer.
Sehr sympathisch.
Ein weiterer Strich auf der Sauerliste.
Ja.
Also süß ist langsam wirklich am Absteigen.
Zum Glück.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe es gerade schon ganz kurz gesagt in der Anmoderation. Silicon Valley, absolut gigantisch. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen. Wie ist es dort zu arbeiten, bevor wir zu deinem Unternehmen Framen, was du gegründet hast, kommen? Kannst du einfach mal sagen, wie ist die Arbeitsatmosphäre? Wie war das dort so?
Ja, super gerne. Also ursprünglich bin ich dorthin gegangen, weil ich wollte einfach wissen, wie das Unternehmertum dort aussieht, wie Leute miteinander interagieren, wie man dort gründet einfach. Ich hatte zum Zeitpunkt im Frankfurter Raum schon in der Startup-Szene relativ viel zu tun gehabt und da auch viel mit supportet und geholfen mit aufzubauen, aber primär dann eigentlich so auf der Event-Seite. Und dann hatte man eben ja mal Blut geleckt und ich wollte das einfach sehen. Und da bin ich ursprünglich tatsächlich für mein Auslandssemester rübergegangen. Und hatte dort an der Uni studiert und währenddessen aber immer den Plan gehabt, ich möchte unbedingt Leute kennenlernen und netzwerken und einfach, vielleicht klappt's ja, man kann ein cooles Unternehmen aufbauen oder zumindest mal in die Startup-Welt reinschauen. Und dann war das tatsächlich so, dass wir über die Uni einige Projekte hatten, auch so quasi begleitet und dann das Netzwerk wurde geöffnet. Man hatte in verschiedenen Netzwerken und mit verschiedenen Mentoren einfach zusammengearbeitet und es war sehr divers. Meine Co-Founder, jemand aus, also ein Mexican-American und jemand aus Japan und dann ich als Deutsche, wir waren wirklich grundunterschiedlich. Mhm. Deswegen haben wir da zum Anfang beispielsweise auch erstmal so über kulturelle Themen gesprochen, wie man überhaupt gut zusammenarbeiten kann, weil, naja gut, wir waren jetzt eigentlich, hätten wir uns auf der Straße getroffen, wäre es vielleicht nicht der erste Guest gewesen, dass man zusammen einfach was zu tun hat. Und deswegen generell, da kommen so viele Kulturen aufeinander, sehr viel Internationalität, aber am Ende des Tages, jeder möchte einfach irgendwas bewegen. Mhm. Das muss ja keine Weltrevolution sein, aber irgendwas Neues aufbauen. Natürlich, man hat in den USA weniger diese soziale Hängematte, deswegen ist jeder irgendwie gewillt, das Beste, oder viele sind gewillt, mhm, das Beste irgendwie aus ihrem Leben oder einfach was Tolles aufzubauen, was zu machen. Deswegen, das ist ein tolles oder ein großes Thema. Dann das Thema, wie sind Menschen eigentlich gegenüber Risiko eingestellt, hat auch viel damit zu tun. Zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, 2015/16, gab es auch noch super viel in der VC, also in der Venture Capital Welt. Da lag das Geld jetzt nicht auf der Straße rum, aber die Szene hat sich in dem Sinne jetzt auch wiederum weiterentwickelt. Es gibt doch mehr Selektion auch in den Projekten und ja, also generell ein ganz anderes Umfeld, aber auch eigentlich nicht ein Umfeld, was so historisch gewachsen ist, wie das jetzt vielleicht in Deutschland der Fall ist, einfach weil so viele Menschen dieses Umfeld neu geschaffen haben.
Mhm. Und wenn du jetzt so sagen könntest, das war mein Main Learning oder Main Fazit von der Zeit, die du dort verbracht hast. Du hast gerade schon gesagt, Kultur, die soziale Hängematte etc. Aber kannst du da was hast du am meisten mitgenommen?
Wahrscheinlich das Thema Netzwerk, dass man wirklich sich mit Menschen ganz unbefangen, also das klingt jetzt total banal eigentlich, aber austauschen kann, über Ideen sprechen kann. Und das ist eigentlich ein Thema, was man häufig auch in Deutschland einfach so merkt, am Anfang von Unternehmertum, Mensch, da ist jemand, der könnte meine Idee ja klauen oder kopieren. Darum geht's ja eigentlich nicht, weil ich möchte vor Produktstart oder bevor ich unheimlich viele Stunden reingesteckt habe, mit so vielen Leuten wie möglich darüber sprechen, meine Idee zu validieren, mit unterschiedlichen Parteien, mit unterschiedlichen Stakeholdern einfach. Und in dem Sinne entwickelt sich meine Idee eigentlich erst weiter. Also ich als einzige Person, gut, habe vielleicht eine Idee, aber das ist am Ende wahrscheinlich nicht das, was am Markt am nachhaltigsten ist.
Mhm. Also der Austausch mit anderen, uns einfach zu hören, Feedback zu bekommen, Ideen gespiegelt zu bekommen. Absolut. Das begleitet einen wirklich ständig. Vielleicht noch ein Punkt. Du hast auch bei Google gearbeitet. Was hast du hier mitgenommen? Man kennt ja so Google als Arbeitgeber, Riesenmysterium, sehr, sehr, also die verrücktesten Bilder erscheinen da im Kopf, die Kultur. Was kannst du darüber erzählen oder was hast du für dich daraus als Learning mitgenommen auch?
Ich habe primär im IT-Change-Management- und Transformationsbereich gearbeitet. Das heißt auch viel mit Tech und mit Tools. Mhm. Und heutzutage, am Ende des Tages, wir nutzen so viel Technologie und Tools jeden Tag, auch beruflich. Und am Ende des Tages muss man sich aber immer die Frage stellen, dieses Tool, hilft mir das jetzt wirklich? Oder ist es eigentlich nur da, um mehr zu verwalten, oder ist es mehr dafür da, um meine Zeit zu rauben? Weil darum geht es am Ende nicht. Also ein Tool oder ein Werkzeug, auf Deutsch gesagt, muss einfach helfen. Und wenn es keine Hilfe bringt, dann sollte man es nicht nutzen.
Okay,
ja.
Gut.
Interessant, weil Google ja als Tech-Konzern viele von diesen Werkzeugen, die man benutzt, auch zur Verfügung stellt.
Ja, aber dadurch gibt es einen großen Blumenstrauß und man kann sich immer entscheiden, so, hilft mir das jetzt gerade, auch wenn man beispielsweise in Marketing-Tools denkt, hilft mir jetzt diese Google-Ads-Kampagne wirklich oder kann ich meine Zielgruppe ganz anders erreichen?
Mhm. Ja, das stimmt auf jeden Fall. So zur Überleitung zu Framen. Du kamst aus Amerika zurück und wie lange hat es dann gedauert, bis du Framen gegründet hast?
Und das war eine Übergangsphase. Ich kam zurück, habe meinen ersten Co-Founder über ein Alumni-Netzwerk kennengelernt. Damals studentische Unternehmensberatung in dem Bereich. Und man entscheidet sich jetzt nicht von heute auf morgen, gut, und jetzt geht's los, jetzt gründen wir. Sondern das war ein Austausch über ein Jahr, anderthalb, wo man immer mal wieder gesprochen hat, sich Dinge hin und her geschickt hat. Aber es war immer irgendwie so ein gewisser Funke da, wo man so dachte, Mensch, eigentlich, da muss doch mehr dahinter sein. Man muss doch wirklich eigentlich den Schritt gehen. Und zu dem Zeitpunkt war ich bei Google und habe mich entschieden, dann auch letztendlich aktiv entschieden, aus diesem sicheren Konzernumfeld rauszugehen. Ich hatte viel mit großen Corporates zu tun, als auf Kundenseite. Demnach ist es dann ein ganz anderes Umfeld. Aber ich dachte mir, Mensch, man muss eigentlich die Möglichkeit ergreifen, wenn es denn eben die Möglichkeit gibt, wenn man ein diverses Team hat. Wir sind zu viert, zwei auf der Tech-Seite, zwei auf der Business-Seite, ganz unterschiedlich wieder. Und ja, am Ende des Tages, dieser Prozess oder diese Zeit hat sich dann hingezogen, bis wir dann im Sommer, Herbst 2018 Vollzeit uns committed haben. Am Anfang aber sehr viel natürlich gebaut haben, weil wir sind ein Tech-Unternehmen. Da braucht man extrem viel Entwicklung, teilweise schon natürlich vorher, da waren immer mal wieder auch Leute involviert. Genau, und dann waren wir Teil eines Accelerators, sind von Frankfurt nach Berlin gezogen Und dann fing es auch erst an mit den richtigen Vollzeitmitarbeitern. Das, was wir jetzt machen vom Businessmodell, machen wir eigentlich erst so seit 3 Jahren. Also uns gibt's jetzt seit 5 Jahren. Aber am Anfang muss man natürlich erstmal die gesamte Infrastruktur aufbauen.
Mhm. Ja. Das ist auch ganz interessant, weil es wird ja viel, gerade auch was Silicon Valley oder was Software generell angeht, von diesem Overnight-Success. Oder kommt jetzt der Rising Star, der jetzt hier mal eben im Schnipp vom Finger irgendwas aufgebaut hat und ein erfolgreiches Unternehmen hat. Und deswegen finde ich das total wichtig und interessant, was du gerade gesagt hast, dass es halt auch einfach schon allein die Vorgespräche oder dieses darüber sprechen schon einfach mehr als ein Jahr gedauert hat und ihr dann eben auch mal erstmal die Infrastruktur aufbauen musstet. Weil das zeigt halt, was alles unter der Oberfläche von dem Overnight-Success dann noch, was dahinter steckt quasi oder was da unter der Oberfläche schlummert. Was genau ist denn die Idee hinter Frame, beziehungsweise ja, also eure Geschäftsidee?
Ja, also wir haben uns dazu entwickelt, dass wir mittlerweile der Leading Player sind für TV-Bespielung von Fitnessstudio, Hotel, im Retail, also Supermärkte, Business Lounges, für Entertainment, für Infotainment, für eigene Inhalte von der Location selbst, auch für Werbung. Und das ist so eigentlich der Kern, den wir tun, also Content Management, Streaming von Inhalten auf großen Bildschirmen. Und weil wir eine Plattform sind, gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Nutzer. Und der Hauptaspekt, der Monetarisierungsteil, ist tatsächlich der werbliche Teil. Und da sind wir eigentlich ja auch am Thema Marketing und wie kann ich im Kontext Menschen erreichen. Weil ich ganz klar, wenn ich jetzt Fitness-Interessierte erreichen möchte und ich mache das beispielsweise über Instagram oder Facebook, das sind dann alles Follower, die Pamela Reif folgen. Aber kann ich dann als Werber davon ausgehen, dass diese Person wirklich Sport macht, nur weil sie Pamela Reif folgt oder findet sie einfach ihren Körper gut? Oder wenn ich beispielsweise im Fernsehen, lineares TV oder auch über Sky, DAZN und so weiter Fußball schaue, sagt das darüber hinaus, dass ich auch Fußball spiele oder Sport mache? Und deswegen hat sich unser Businessgeschäft dahin entwickelt, dass wir wirklich Marken Zugang zu Communities geben. Also Menschen wirklich vor Ort, beispielsweise im Fitnessstudio, wenn sie gerade Sport machen, erreichen zu können. Und das auch zu einer längeren Zeit. Also wir sind dann wirklich bei hohen Verweildauern auch im Fitnessstudio, gut 2 Stunden oder eine. Aber im Coworking Space, im Businessbereich dann wahrscheinlich den ganzen Tag. Und dementsprechend gibt es da ja so einen ganz neuen Aspekt, auch Menschen zu erreichen.
Ja, gerade im Fitnessstudio finde ich ein ganz gutes Beispiel, wenn man da auf dem Laufband oder auf irgendeinem Gerät sitzt, dann auch wenn man selber Musik hört oder irgendwie sich halt beschäftigt, sieht man ja trotzdem immer den Screen. Also von daher ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für das Geschäftsmodell gerade oder ein sehr gut nachvollziehbares. Genau. Und wie war das dann, als ihr gestartet habt? Du hast jetzt gerade gesagt, ihr habt die ersten 1-2 Jahre auch erstmal alles aufgebaut. Was war dann so der erste Schritt zu euren Kunden?
Wir haben damals eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um auch anzutesten, was ist so der Preispunkt. Wir hatten tatsächlich damals eine Hardware, nämlich einen digitalen Bilderrahmen. Mit Motion-Sensor und total nachhaltig, auch vom Aussehen her sehr, sehr schick. Man hatte eigentlich gedacht, das ist ein normaler Bilderrahmen mit einem Bild dahinter. Weil du zu dem Zeitpunkt, wir haben so viele Fotos auf unserem Handy jeden Tag. Und was machen wir damit? So am Ende des Tages, die Qualität dieser Fotos wird immer besser. Oder Videos, 4K, 10K, alles ist drin. Aber am Ende des Tages bleiben diese Bilder auf unserem Handy oder sie verschwinden irgendwo in der Cloud. Es ist nicht so, dass wir uns diese Bilder entwickeln oder auf große Bilder aufziehen oder entwickeln lassen. Und wir sind eigentlich im Kern eine Software gewesen, um Bilder und Videos zu streamen. Auf große Flächen, auf große Bildschirme. Und dann sind wir eben von dem Hardware-Case, weil unsere ersten Kunden waren dann nicht nur Familien, sondern eigentlich eher Physiotherapie, also Praxen, Designstudios, Architekten, die ersten Hotels, die einfach nur ein Medium haben wollten, um ihre eigenen Inhalte draufzusetzen. Oder auch Entertainment, den Flyer vom Museum um die Ecke zu digitalisieren beispielsweise. Und dann sind wir eben von dem Thema Hardware zu Software-only übergegangen, weil wir einfach gemerkt haben, Mensch, da gibt es so viel Potenzial. Gerade die Fernsehfläche, da passiert wenig Digitalisierung, aber die Fläche ist dort und wir können dieses riesige Medium doch viel besser nutzen, gerade wenn wir im öffentlichen Raum sind.
Und also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass sich euer Geschäftsmodell dann quasi auch, also dass ihr ursprünglich eine andere Idee hattet, als da, wo ihr dann eigentlich rausgekommen seid. Also erstmal war die Richtung eher Familien oder Privatpersonen anzusprechen mit einem Bilderrahmen und das hat sich dann einfach, weil ihr gemerkt habt, okay, die Kunden nutzen das ganz anders, als wir eigentlich uns vorgestellt haben, hat sich das dann hin zu Business-Kunden entwickelt.
Ja, total. Also mittlerweile, unsere Kunden sind total divers, von Brands, von Agenturen, Medienagenturen, von Kreativagenturen bis hin zu dem Steuerberater um die Ecke, der einfach Fachpersonal braucht. Dann haben wir Kunden im Publisher-Bereich, also die ganze Verlagswelt, die natürlich auch ein neues Medium sucht, um ihre Stories nach draußen zu bringen. Am Ende des Tages aber sind wir natürlich wieder beim Endkunden, beim wir eigentlich alle, weil das sind die Personen, die am Ende den Content sehen und auch spannend finden müssen.
Mhm. Okay. Und eure komplette Strategie hat sich ja damit dann auch weiterentwickelt. Also jetzt nicht nur, wie ihr euer Unternehmen ausrichtet, sondern auch eure Kommunikationsstrategie, eure Marketingstrategie. Was ist da so der Verlauf? Wie hat sich das geändert? Und wodurch hat sich es auch dann am Ende bis zum heutigen Tag geändert?
Ja, wir haben viel getestet. Gerade am Anfang, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, muss man natürlich schauen, so Hypothesen aufsetzen und überlegen, wie erreiche ich meine Zielgruppe eigentlich am besten. Am Anfang natürlich mit B2C, da ist Online-Marketing sehr, sehr relevant. Ist es auch nach wie vor, aber es hat sich einfach gedreht. Einen riesigen Kanal, den wir natürlich selbst nutzen, ist unser eigener. Den können wir for free nutzen und haben dadurch eine Reichweite pro Monat 200 Millionen Leute zu erreichen. Also riesig groß in verschiedenen Ländern. Und das ist natürlich ein Riesenhebel für uns. Aber natürlich, wir sind im People-Business, das heißt, ja, von klassischen Themen, Omnichannel, also beispielsweise Messen, Konferenzen, Events, bis hin zu Online-Themen ist da viel dabei. Wir haben jetzt sogar auch Sportmarketing mal ausprobiert und waren bei Golf- und Tennisturnieren dabei, was super spannend ist, wenn man mit Menschen einfach gut in Kontakt kommt. Sind auch in Frankfurt bei der Galaxy mit dabei. Ach, und cool. Ja.
Ja, sehr cool. War ich auf meinem ersten Football-Game. Also war ganz interessant. Ja, cool. Ja, kannst du kurz zusammenfassen, wofür Framen steht?
Framen steht für Communities. Also ja, für Communities, die zusammenzubringen, zu inspirieren, innerhalb der Community auch zu connecten. Das ist das, was Frame macht. Mhm.
Wie habt ihr das gemacht? Du hast gerade gesagt, dass ihr jetzt inzwischen in 22 Ländern vertreten seid und euch gibt es seit 5 Jahren, 2018, ja, gigantisch. Also wie ist das, den deutschen Markt so zu erobern? Da kennt man die Sprache, man kennt die Kultur, man weiß, okay, wie läuft das? Ihr hast natürlich internationale Erfahrung, aber wie kann ich mir das vorstellen? Da die sind ja auch doch sehr, sehr unterschiedlich teilweise, ganz unterschiedliche Herangehensweisen und die Kulturen. Wie ist das so?
Ja, wenn man expandiert oder so wie wir expandiert haben, weniger wirklich mit einem riesen Team vor Ort direkt zu starten und mit riesen Office, sondern da muss man sich einfach rantasten. Aus dem Gründerteam sind wir tatsächlich weniger mit Medien-Marketing-Hintergrund gestartet, sondern eigentlich alle Quereinsteiger und haben uns dann einfach coole Talente mit ins Team geholt auch. Selbst der deutsche Markt ist total divers. Also da haben wir Agenturwelt, wir haben Kunden, da mussten wir erstmal verstehen. So, natürlich, es gibt Unternehmen, die machen vielleicht in einer Art und Weise ähnliche Themen, aber mit einer ganz anderen Technologie oder weniger Technologie und mit anderen Ansätzen. Deswegen mussten wir da selbst auch sehr viel lernen, auch wenn wir vielleicht auf dem Heimatmarkt sozusagen sind. Ja, und dann in den anderen Ländern, auch sehr unterschiedlich. In UK beispielsweise haben wir sehr viele Spezialmittler im Markt. In den Gegenden in Frankreich, was deutlich liberaler ist, aber da beispielsweise weniger digital ist. Und natürlich wachsen wir dann immer auf verschiedenen Bereichen. Zum einen primär eigentlich das Agentur- und Werbebusiness. Und das andere ist eigentlich unser SaaS-Business, das heißt das Netzwerk. Also die ganzen Hotels, die ganzen Coworking-Spaces. Und so wachsen wir eigentlich primär auch über unsere Partner. Also beispielsweise mit einer Hotelkette haben wir damals in einem Land gestartet und dann, weil es einfach ein cooler Case war, in die nächsten Länder ausgerollt. Und könnt euch das so vorstellen, dass bei uns auf die Bildschirme, wo sie am Ende stehen, also beispielsweise eine Hotelkette, die verdienen mit uns signifikant Geld. Die zahlen unsere Software tatsächlich nicht, sondern sie sind wirklich ein direkter Digitalisierungscase. Sie können uns nutzen von Tag 1, sobald sie Werbung anzeigen, mit uns signifikante Umsätze generieren. Und das hat auch uns zur Corona-Zeit extrem geholfen und natürlich auch den Partnern, weil plötzlich gab es da eine ganz andere Umsatzquelle eigentlich. Ja, und so wachsen wir von Land zu Land weiter und schauen uns natürlich auch Märkte an, wo wir jetzt vielleicht noch nicht so stark sind, beginnen da erstmal mit Content-Management-Systemen und wachsen dann das Netzwerk inklusive Inspirations-Content, Infotainment, Entertainment und so weiter.
Du redest viel über Partner, jetzt auch wenn es immer um die anderen Länder gilt oder geht, um wenn man die erschließen möchte, dann eure Mitarbeitenden. Wie ist denn eure Struktur so ein bisschen, beziehungsweise was hast du für eine Rolle bei euch im Unternehmen? Weil gerade bei Startups ist ja häufig so, jeder macht alles und dann wächst man ganz schnell und dann muss man sich wieder so ein bisschen einordnen in der Führungsebene oder sowas. Das finde ich nochmal ganz spannend. Kannst du da was zu sagen?
Ja, also wir sind mittlerweile 5 im Management. Und es ist so, dass wir zu dritt auf Business-Seite sind und zwar zu zweit auf der Tech-Seite. Und Tech ist natürlich dann eher Frontend und Backend in diese Richtung, aber genauso gut auch Operations, so die ganze Screen-Rollout-Thematik. Auf der Business-Seite natürlich Sales-Marketing. Wir haben 2 verschiedene Sales-Arme und dann kommt natürlich Finance, HR und alles Mögliche mit dazu. Ich kümmere mich um Marketing, bin aber auch Head oder beziehungsweise verantwortlich für People und Culture. Das heißt, am Ende des Tages geht es auch da wieder um Communities, um Menschen. Das ist natürlich auch sehr spannend aktuell, weil man zum einen sieht, wenn man in neue Märkte geht, als auch hier im hiesigen Markt, man hat Menschen natürlich intern, als auch auf Kundenseite irgendwie geht es immer um ähnliche Themen, auch wenn sie alle unterschiedlich sind. Aber genau, meine Rolle ist CMO und der Personalkulturbereich.
Und dann noch eine Frage, muss natürlich kommen nach 2 Jahren Covid. Arbeitet ihr viel remote oder an einem Ort? Und jetzt gerade, wenn ihr so schnell wächst, bist du viel unterwegs? Wie schaut's da aus?
Ja, ich bin tatsächlich sehr viel unterwegs und fördern auch den Austausch innerhalb der Teams, weil es einfach ein großer Unterschied ist. Wir sind alle Menschen, Herdentiere. Wenn man einfach vor Ort sich trifft, dann macht das einfach einen Unterschied. Nicht nur im Innovationsgedanken, sondern einfach, weil der Austausch viel einfacher und schneller ist. Und auch, wenn man beispielsweise dem Kunden diesen Wert einfach zeigt, den man ihm entgegenbringt, wenn man jetzt irgendwo hinreist. Aber natürlich, wir arbeiten sehr effizient. Das heißt, wir haben auch viel, was man einfach auch so arbeiten kann. Ich glaube, es ist eine super Mischung. Wir haben uns tatsächlich den Teams jeweils auch so frei und offen gestellt. In Berlin haben wir ein richtig tolles, großes Office. Ihr seid jederzeit eingeladen, zu uns in die Frame Stage zu kommen. Die Frame Stage hat sogar auch so einen Auditoriumsbereich, wo auch mal externe Events stattfinden, sondern es ist eigentlich auch so ein Pol oder so ein Ort von Inspiration, wo viele Leute sich auch wiederum treffen. Und in anderen Ländern ist es auch teilweise eine Mischung, dass man mit als Team die Offices wechselt. Klar muss man aber auch schauen, dass jeder mit seinem Leben so happy ist und wie das irgendwie vom Umstand her mit Familie und so funktioniert. Bisher funktioniert es gut. Wir haben tatsächlich auch einige Mitarbeiter, die Familie haben. Da sind wir auch mittlerweile gewachsen, senioriger geworden und sind, glaube ich, mit einer ganz guten Mischung dabei.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr inzwischen?
Es sind knapp 100.
Oh.
Und ganz unterschiedlich. Primär Tech, aber auch viel auf Sales, Marketing und der Kundenseite.
dann als Gründerin und Unternehmerin, man hört schon raus, du sprudelst wirklich für dieses Netzwerken, für viel unterwegs sein, aus den Kontakten irgendwelche, ich sag mal Anführungsstrichen, Learnings, Benefits oder sonstige Sachen ziehen. Aber hast du sowas, wo du sagst, das würdest du gerne anderen Unternehmerinnen oder Gründerinnen mit auf den Weg geben? Und damit auch verbunden die Frage, was braucht man zum Gründen? Ich finde, die Frage hört sich immer so profan an und man denkt immer so, ja, aber man sieht irgendwie nur diesen riesigen Berg davor und dachte so, was brauche ich da wirklich? Oder woher kommt dieser Kick? Brauche ich den besten Freund, der mir wirklich in den Po tritt? Oder wie gehe ich das an?
Ich glaube, am Ende kommt es einfach darauf an, dass man was macht. Also es gibt jetzt keinen Leitfaden. Ich kann auch nicht in der Uni einen Kurs belegen, der mir erzählt, wie man das macht, sondern es geht wirklich viel über Learning by Doing und einfach auszutesten. Und natürlich ist man von Anfang an nicht der Finanzexperte und der Vertriebsexperte und kennt sich in rechtlichen Themen aus und weiß dann auch noch, wie man programmiert. Also man muss auf jeden Fall den Willen haben, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich dann zusammen, ein Team zusammenzubauen, weil niemand kann alles perfekt. Und das sehen wir uns auch so. Also wir haben den ersten Samen gesät und dann aber haben wir schnellstmöglich geschaut, dass da coole Gärtner sozusagen dazu kamen und diesen Baum dann einfach oder diesen Wald ja weiter haben wachsen lassen. Und so hat auch jede Phase in einem Unternehmen seinen anderen Reiz oder so. Und ich glaube, da kommt es wirklich drauf an, dass man diese Offenheit mitbringt.
Und wenn du jetzt, ich weiß, man kann sich keinen Menschen backen, aber du sagtest, Offenheit ist wichtig, Netzwerk ist wichtig. Dann, wenn das Startup einmal da ist, woher weiß man so ein bisschen, man muss jetzt Fahrt aufnehmen oder jetzt geht's wirklich, ich muss jetzt so 130% meiner Kapazität in dieses Unternehmen reinstecken. Ich meine, ihr seid dann auch sehr, sehr schnell gewachsen, habt auch jetzt andere Mitinhaber bei euch mit drin. Woher weiß man, wann das kommt, dass man jetzt wirklich sagt, okay, weil am Anfang steht man vielleicht noch auf zwei Standbeinen, auch aufgrund der finanziellen Lage.
Ja, wahrscheinlich, wenn man es auf das Bankkonto schaut und sieht, jetzt noch 3 Monate und dann ciao. Ja, deswegen, ich glaube, gerade so, wenn es mal eng ist, dann schafft es Kreativität. Und weil man sich gar nicht überlegt, okay, mache ich jetzt Fernsehkampagne und dann auch noch Print und dann mache ich jetzt auch noch keine Ahnung, Straßenzüge, die ich komplett vollkleister und hier noch die großen Events. Nee, dann geht es wirklich darum, wie ich mit den gegebenen Ressourcen oder mit den schonsten Ressourcen so viel wie möglich raushole. Und ja, also dieser Perfektionismus, das ist ja auch nur so ein Term, ja. Also klar muss man Qualität halten. Gerade am Anfang, wenn man nur Quatsch macht, dann glauben einem Leute nicht. Also gerade Investoren oder auch Kunden, ja, die ja auch in dein Unternehmen Zeit oder Geld investieren. Deswegen, das sehe ich extrem wichtig, dass man natürlich geldgetrieben ist. Ja, also wir alle müssen irgendwie schauen, wie wir unser täglich Brot verdienen. Aber da gibt's viele Möglichkeiten. Wenn man das gemeinsam macht, dann kann das ja eigentlich nur cool sein und vor allem auf den Markt hört.
Denkst du, dass die so, ja, weiß nicht, die German Angst, dass die uns in Deutschland oder beziehungsweise auch am Startups-Standort Deutschland ein bisschen im Weg steht? Also gerade wenn du sagst, ja, dann guckt man halt mal auf sein Bankkonto und denkt so, ja, okay, noch 3 Monate und dann, also es wird langsam echt eng. Und wir haben ja dieses Sicherheitsnetz eigentlich in Deutschland, ne? Diese eigentlich, was ist das Schlimmste, was passieren kann, so ungefähr, ne? In Deutschland wird man recht einfach aufgefangen und wir haben trotzdem meiner Meinung nach sehr viel Angst, gerade so davor ins kalte Wasser zu springen oder diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen.
Es ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, eine sehr spannende Frage. Ich finde, wir Deutsche sind grundsätzlich extrem gemütlich. Und auch solche Krisenzeiten wie die Covid-Zeit hat das bestärkt. Ja, weil gut, es gab schlimme Situationen, Schieflagen, aber am Ende des Tages gab es auch viele Unternehmen, die einfach so beispielsweise Kurzarbeitergeld bekommen haben, die es gar nicht gebraucht hätten. Und dadurch wurde auch so die natürliche Selektion unserer Wirtschaft verlangsamt, weil wir in Industrien wie ein schwarzes Loch Geld reingesteckt haben, die sonst wahrscheinlich nicht mehr existieren würden oder insolvent wären. Also man muss diese Entwicklung, diese natürliche, leider auch zulassen und eben offen sein, dann sich umzuorientieren. Deswegen das System, auch wenn es für viele Sicherheit und ruhige Nächte bringt, ist in meinen Augen nicht immer das Wertvollste für das System.
Mhm. Ja, also was du eben gesagt hast, fand ich auch ganz spannend. Man wird ja kreativ, wenn es eng wird. Ja. Ne? Also, weil ich glaube, wir ruhen uns teilweise auch so ein bisschen darauf aus, dass wir erfolgreiche Industrien haben und sowas wie jetzt gerade die Digitalisierung schreitet halt in Deutschland, wenn man schon allein unsere Nachbarländer anguckt, sehr, sehr langsam voran. Und was natürlich auch uns daran hindert, in dem Bereich viel mehr Innovationen zu schaffen und so weiter. Ne? Also es ist schon, ja, schon ein, also ich stimme dem zu, was du sagst eigentlich. Es ist schon eine sehr geleitete Wirtschaft dadurch.
Ja, und ich finde im Markt sozusagen diese transparente Hand zu haben, also in unserer Marktwirtschaft, finde ich per se gut. Aber eigentlich, wir ruhen uns immer noch drauf aus und glauben, dass wir in der Automobilindustrie ganz weit vorne sind, aber das sind wir leider nicht. Und es gibt auch viele andere Bereiche, wo wir leider nicht mehr unter den Top 10 sind. Und ich finde das extrem schade, vor allem, also ich habe aktuell noch keine Kinder, aber so eine Mentalität geben wir ja weiter. Und ich glaube nicht, dass wir dadurch aktuell stärkere Persönlichkeiten aus der Gesellschaft hervorbringen, leider.
Interessanter Gedanke heißt, nee, wirklich sehr, sehr spannend, heißt aber, dass man, dass du die Anregung hast, muss man so zu formulieren, ganz profan, weniger faul zu sein oder weniger sich auszuruhen, nee, und mehr, also Rebecca sagte gerade, kreativer zu sein und du sprachst von dieser natürlichen Selektion, die immer halt verspätet stattgefunden hat, was es ja nur heißt, das heißt ja in andere Richtung denken, weiterdenken, sich öffnen auf neue Optionen und dafür muss man nur mal was tun und auch mal vielleicht was tun, wo man sagt, okay, da bin ich mir zu 60% sicher oder vielleicht auch nur zu 50% sicher, dass es funktioniert.
Ja, und so ein gesunder Optimismus. Ja, also man kann Dinge schaffen. Wir beschweren uns tagtäglich viel zu doll, aber wenn ich im nächsten Jahr auf diese Themen heute zurückblicke, erinnere ich mich dann noch an die Probleme, die heute da waren oder also sollten wir uns eigentlich lieber um die wirklichen Dinge Gedanken machen. So, da Dinge, die wirklich relevant sind oder Innovation, die uns hilft, einfach nach vorne zu blicken und ein Stück vielleicht die Welt zu verbessern oder einfach Menschen auch zu helfen.
Mhm. Ich würde noch mal ganz kurz auf das Produkt eingehen. Ich finde das dieses Unternehmertum ganz spannend und ich glaube, wir drei brennen da auch so richtig für und das hört man auch so, was du da für eine Leidenschaft aus dir rausspricht. Aber vielleicht noch mal zu eurem Produkt framen, zu eurem Business und dem Geschäftsmodell an sich, wie das funktioniert, hast du gerade schon gesagt, aber es handelt sich ja ganz, ganz viel auch um Daten, also Aufbereitung von Daten, das Clustern, dann wem wird was wie ausgespielt vielleicht auch. Man sagt, wer seine Kunden versteht, hat einen riesigen Vorsprung, aber was macht euer Produkt so wichtig und was ist quasi so euer USP und vielleicht auch wohin geht der Weg so ein bisschen? Kannst du dazu mal was sagen?
Ja, also das Thema Daten wird natürlich immer wichtiger oder ist es auch, aber ich finde, das ist mittlerweile nicht der einzige Aspekt. Gerade wenn man, ja, also ganz klar, wir sind irgendwie auch im Bereich Außenwerbung, Digital Out of Home, aber diese ganze Industrie, das sind wir eigentlich nicht, weil diese Industrie kommt von Plakat und Plakat sollte irgendwie digital sein und dann wurde ein Digital davor gehängt und dann hieß es plötzlich nicht mehr Außenwerbung, sondern Digital Out of Home. Und jetzt wird irgendwie versucht, da von einem One-to-Many-Medium viele Daten zu generieren, aber am Ende des Tages sehen wir ja auch in der Online-Welt mit Third-Party-Cookies, dass die Konsumenten das eigentlich gar nicht wollen. Deswegen kann man auch vom Kontext her viele Dinge ableiten, wenn man beispielsweise in der Tankstelle Kassensysteme nutzt und weiß, okay, es sind jetzt keine persönlichen Daten, aber ich weiß, okay, dieses Würstchen, wie häufig wurde es denn verkauft, weil meine Kampagne ausgestrahlt wurde? Das hatten wir tatsächlich und dann kam tatsächlich raus 25% mehr Umsatz durch diese Kampagne am Point of Sale. Also ich nutze den Kontext und kann dann auch über Daten dann am Ende des Tages natürlich auch einen Erfolg messen. Oder wenn ich sage, ich möchte wissen, wen ich erreiche, aber ich gehe weg von persönlichen Daten, ich bin im Fitnessstudio, ich weiß, gibt da eine Person 20 Euro im Monat aus für die Mitgliedschaft oder 150. Mhm. Das sind dann am Ende, kann man auch schon eine gute Selektion machen im Targeting, aber klar, da ist auch viel KI im Hintergrund, wie wir unser Targeting ausspielen und so weiter. Das differenziert uns auch sehr stark von anderen. Wir sind aber auch nicht im Außenbereich, wo man ganz kurze 3 Sekunden, da läuft jemand an einer großen, an einem Billboard vorbei. Das ist ein ganz anderer Kontext, deswegen das hat alles seine Relevanz. Unser Bereich ist halt dann ein ganz anderer. Ja, deswegen, Daten sind extrem wichtig. Aber natürlich, wenn wir über Kampagnen sprechen, die Kampagne selbst und das Creative selbst muss ja auch einen gewissen Erfolg haben. Also wie baue ich das Creative und wie verstehe ich eigentlich meine Kundengruppe? Kontextbezogen spiele ich da die Kampagne aus, wenn es einfach sinnvoll ist. Also möchte ich Sportler mit einem Sportclaim erreichen? Oder targete ich Menschen im Retail, im Supermarkt, weil es gerade regnet und sie sollen sich gerade noch irgendwie einen Regenschirm dazu kaufen. Mhm. Also so dieses Dynamische, das Programmatische ist sehr relevant und da sind wir als Produkt sehr breit aufgestellt.
Nochmal eine kurze Rückfrage dazu mit diesem, du erwähntest gerade Third-Party-Cookies. Verstehe ich das dann richtig, dass, weil ihr, damit habt ihr so gesehen nicht so viel zu tun. Ist das richtig? Ja, ne?
Auf unserer eigenen Webseite ja.
Ja, genau.
Aber über unseren Kanal nein.
Oh, genau, über euren Kanal nicht. Dass ihr teilweise auch, also man, es lässt sich natürlich nicht komplett zurückführen, wessen Daten ihr da erhebt, aber die, wenn du es gerade das Würstchen-Beispiel mit den 25%, das ist ja ideal, weil ihr könnt es ja genau im Prinzip dann auf den Point of Sale zurückführen, dass das dann ausgespielt wurde und dadurch erhöht wird. Das ist ja dann verglichen vielleicht mit einigen anderen Websites, wo es diese Third-Party-Cookies gibt, dann ja doch schon ein erheblicher Mehrwert für eure Auftraggeber.
Genau, und ich kann auch im Vorhinein dann durch historische Daten sagen, okay, morgens früh, da funktioniert der Kaffee, abends spät aber vielleicht eher das Bier am Point of Sale. Einfach weil ich mit Daten des Kontextes ganz granular auch arbeiten kann und das Werbetreibenden auch zur Verfügung stelle.
Entschuldigung. Genau, wir haben, also ich finde das total interessant und hätte noch eine Rückfrage dazu, weil du hast jetzt viel von auch von den Creatives gesprochen und macht ihr die auch?
Tatsächlich sind wir Plattform, aber wir sind kein Creative Studio. Wir haben einen großen Kampagnenmanager, den Frame Ads Manager, wo du Geotargeting machen kannst, du kannst da Social Demographics targeten, du kannst wirklich sogar sehr transparent und sehr userfreundlich online sehen, wo die Screens sind und wie der Kontext da drin sogar aussieht. Also ist das jetzt im Fitnessstudio am Laufband oder bin ich jetzt über der Gemüsetheke im Supermarkt? Ja, das kannst du dir vorher alles direkt aussuchen. Es gibt da so 2 verschiedene Arten des Kampagnenbuchens. Einmal so dieser einfache View für die Brand, die selbst buchen möchte, und einmal so das Thema Agenturbusiness. Das ist sehr granular. Ich kann da ganz viel Forecast schon vorher rausziehen. Ich sehe meine Displays, ich sehe die Impressions, was ist da die Estimation, und ich sehe aber auch ein Live-Monitoring. Und ich sehe aber auch am Ende ein cooles Reporting. Und das ziehen wir mit so vielen Daten zusammen. Das heißt, alleine das als Kampagnenmanager ist schon ein großer Gamechanger auch im Markt, dass ich die Transparenz habe und diese simple UX, um das einfach selbst auch mal zu machen. Auf der anderen Seite natürlich, wir sind auch offen für andere DSPs, SSPs, sind da auch angebunden, aber am Ende des Tages, die meisten Daten bekommt man über uns und die meiste Transparenz. Wir sind auch selbst DSP, wir sind selbst SSP, wir sind selbst Ad-Server und diese ganze Infrastruktur spielt da auch mit rein.
Hast du vielleicht aber doch recht viele Marketeers an, die zuhören? Eine gute Kampagne, natürlich richtige Zielgruppe, gutes Visual etc. Aber hast du vielleicht so einen Tipp, wo du sagst, Mensch, das wird so häufig vergessen und den du uns jetzt hier verraten möchtest?
Ja, also Thema Fachkräftemangel tatsächlich. Wir hatten von Flaschenpost, also Getränkelieferung, eine richtig coole Kampagne. Die hatten starke Jungs und Mädels gesucht, die Kisten schleppen können und das Fahrzeug fahren und haben dann im Fitnessstudio tatsächlich ihre Kampagne ausgespielt, weil genau die Leute wollen da ja pumpen und Sport machen, das können sie auch, wenn sie bei der Arbeit parallel Kisten schleppen. Das war cool. Oder lokal Sport, Ticketing, also da wirklich auch Aktivierung und bei der Zielgruppe dann direkt auch Tickets zu verkaufen, das ist mal so ein ganz anderer Ansatz. Oder ja, die Retail-Kampagne jetzt von einem großen deutschen Snack-Wursthersteller, der einem Point of Sale seine neue vegan-vegetarische Wurst gelauncht hat. Und das war mega, weil wir hatten alle, also beispielsweise Shell-Tankstellen in ganz Deutschland, haben wir in unserem Netzwerk und getargetet. 50% der Tankstellen haben wir mit der Kampagne getargetet, 50% nicht. Die hatten dann aber in Summe ähnliche Kriterien und Metriken. Mhm. Und bei denen, wo die Kampagne ausgespielt wurde, war dann dieser 50% Uplift im Sales innerhalb eines Monats, 25% Uplift des Sales innerhalb eines Monats. Und das sind coole Sachen. Und ich finde, die sollte man auch weiter nach draußen tragen.
Ich finde es super, dass man so angesprochen wird.
Weil, wenn ich jetzt im Online bin und nicht jedes Produkt ist für Online-Werbung sinnvoll, ein Stück Butter bestelle ich nicht im Internet oder ich weiß nicht, ein Softdrink jetzt eigentlich auch nicht so. Deswegen, da gibt es so viele Produkte, die vielleicht anders besser platziert werden.
Stimmt. Eine Abschlussfrage zu framen. Was ist das Next Big Thing für euch? Was macht ihr als nächstes?
Ja, wir sind kurz vor dem Produktlaunch eines zusätzlichen Produktes, was auch im Bereich Communities einfach sich etabliert und Menschen zusammenbringt, Menschen inspiriert, Informationen einfach zur Verfügung stellt und dass Menschen auch miteinander kommunizieren können. Da ist ein Next Big Thing. Als auch in Richtung Expansion. Wir haben jetzt den ersten Schritt über den großen Teich gewagt. Und das ist für uns natürlich ein Riesenthema. Haben jetzt auch schon das erste Netzwerk oder die ersten Netzwerke. Wir nennen es im FMCG-Bereich. Das heißt alles so in Richtung Stores, Fitnessbereich. Also da, wo FMCG, also Fast Moving Consumer Goods, gut platziert werden. Das ist gerade das Next Big Thing.
Cool, da können wir also auf weitere News von euch gespannt sein.
Oh ja.
Genau, dann hätten wir zum Schluss, haben wir immer so ein paar schnelle Fragen. Die sind jetzt weniger aufs Business bezogen, sondern eher auf dich als Person. Also ich würde mal sagen, vervollständige bitte die folgenden Sätze. München hat die Berge und wir haben?
Das Rheingau. Ganz klar.
Hamburg hat den Hafen und wir haben?
Finanzwelt, aber auch viel darüber hinaus.
In Richtung Bauwerk. Köln hat den Dom und wir haben?
Wir haben definitiv die Skyline. Ja.
Das ist unverkennbar, genau. Und zum spontanen, relaxten Wochenendausflug in der Umgebung fahre ich?
Auf jeden Fall ins Rheingau.
Trinkt da gerne jemand Wein.
Ich finde, man kann da auch sehr gut wandern.
Ja, stimmt, das geht auch.
Direkt die erste Assoziation mit dem Rheingau.
Natur ist, finde ich, super und da kommt man schon raus.
Das stimmt, ja. Die ist hier zum Glück ja auch nicht so weit weg, die Natur. Genau, dann mein Lieblingsplatz in Frankfurt ist?
Gute Frage, da gibt es nämlich viele. Nicht der Bahnhof, weil da bin ich sehr häufig. Berger Straße finde ich toll, am Main joggen gehen, ja.
Und eine etwas kreativere Frage. Mit welcher Marke würdest du Frankfurt vergleichen und warum?
Good point. Da gibt es, glaube ich, verschiedene. Wenn ich das traditionelle Bild von Frankfurt vergleichen würde, würde ich es vielleicht mit so einem Uhrenhersteller wie Sinn oder Rolex vergleichen, aber das ist es längst nicht mehr. Also nicht nur. Ich finde, Frankfurt hat verschiedene Facetten, deswegen alle Unternehmen, die hier ansässig sind, definitiv. Ja, also ich glaube, so eine gesamte Aussage kann ich dazu gar nicht treffen.
Ist auch super schwierig. Ich finde die Frage, es ist immer sehr spannend, was Leute darauf sagen, weil es ist auch echt schwierig. Dann du in 5 Hashtags.
Gute Frage. Ich würde sagen, international, recht viel unterwegs, reiselustig, engagiert, passioniert. Okay, das hätte ich jetzt als eins gesehen. interessiert und wie viel habe ich jetzt noch?
Einer noch. Eins.
Okay, das ist schwierig jetzt. Auch ein bisschen traditionell. Ja, also gute die Mischung. Traditionellen Werte wahren.
Cool. Ja, dann sind wir jetzt schon am Ende unserer Folge angelangt. Es ging wirklich wie im Flug vorbei. Es war eine sehr schöne Folge, muss ich sagen. Liebe Magdalena, vielen, vielen Dank für deinen Besuch und dass du extra noch heute aus Berlin hierher gefahren bist. Sehr schön, dass du da warst. Und ein ebenso herzliches Dankeschön geht auch an die DFV Mediengruppe, unseren Produktionspartner, wo wir jetzt heute zum ersten Mal sind. Und euch allen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt das gerne, lasst uns ein Like da und abonniert unseren Podcast, empfehlt uns weiter, was auch immer, you know the drill. Also ihr wisst, was ihr alles machen sollt.
Clubcast, der Podcast der Marketingclubs.